Robinhood startet eine eigene Blockchain, eine Ankündigung, die den Startschuss für die nächste Generation von Finanz-Apps markieren könnte, mit weitreichenden Folgen für die Kryptobranche. Die entscheidende Frage lautet deshalb, wer profitiert davon als Anleger? Ethereum, Arbitrum, DeFi-Protokolle wie Morpho oder Uniswap? Ist die Robinhood-Aktie am Ende sogar die spannendere Kryptowette und wie will Coinbase darauf antworten? Genau das schauen wir uns heute an. Außerdem sprechen wir über die wichtigsten Entwicklungen am Kryptomarkt, analysieren die Bitcoin-Charts und werfen einen Blick auf einen Altcoin, der von der Robinhood-Offensive besonders profitieren könnte. Damit herzlich willkommen zum Invest-Podcast. Mein Name ist Johannes Maxwaite. Ich bin Redakteur bei BTC Echo und an meiner Seite ist wie immer unser Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, wir starten mal mit einem kleinen Rückblick in die letzte Woche, würde ich sagen.
Ja, hallo erstmal, ihr Lieben. Schon spannend, was wir gesehen haben, Vorwoche tatsächlich, Mittwoch noch neues Jahrestief. Jetzt wissen wir tatsächlich auch, wieso. Ich glaube, ich teaser es mal an. Herr Saylor hat tatsächlich, 3.588 Bitcoin im Wert von 225 Millionen US-Dollar verkauft. Das war dann wohl letzten Mittwoch auf der Move, man hat es schon vermutet, jetzt aktuell durch die News, lustigerweise, obwohl er ja schon verkauft hat, leidet Bitcoin auch noch ein bisschen, fällt gerade unter die 20-Tage-Linie, dazu aber später mehr. Generell aber die Vorwoche, auf deine Frage zurückzukommen, Gewinnmitnahmen am Chipsektor, Sandisk minus 25%, weißt du Bescheid, ne? Es geht nicht immer nur hoch, sondern fahrst du auch mal wieder runter, ja, eigentlich so die KI-Wette, die dann ein bisschen zu einer Gegenbewegung, positiven Gegenbewegung erstmal bei Krypto geführt hat. Wie nachhaltig das ist, zumal US-Großbanken, habe ich vorhin gerade noch gelesen, in den letzten Stunden ein Buy-the-Dip bei Semis ausgerufen haben, wird man dann sehen. Zwar sahen die Bitcoin-ETFs in der letzten Woche Mittwoch und Donnerstag tatsächlich wieder leichte Zuflüsse. Und wir haben tatsächlich insgesamt auch, wenn man mal anguckt, die Returns by Session, insbesondere Bitcoin-Spot-Käufe aus Europa, Asien und den USA gesehen. Also alle drei haben so ein bisschen gekauft, wobei US-Händler tatsächlich auch als größte Käufer aufgetreten sind. Jedoch, das muss man weiterhin vermerken, sind das Spot-Volumen insgesamt, wie schon in den Vorwochen auch weiter angesprochen und auch weiterhin leider nur sehr überschaubar. Es waren meiner Meinung nach persönlich bisher eher die Market Maker, die den Kurs am Futures-Markt gen Norden gedrückt haben, um insgesamt, das hat man nämlich gesehen, über die Woche ungefähr 2 Milliarden US-Dollar an Shorts binnen weniger Tage wegliquidiert zu haben.
Ja, auf jeden Fall spannende Lage. Gerade derzeit wird im Crypto-Space ja weiter heiß über den potenziellen Boden bei Bitcoin diskutiert. Siehe auch unsere Analyse im letzten Invest. Und für viele war ja auch der Bitcoin-Boden genau dann, wenn Saylor verkauft. Jetzt haben wir genau dieses Szenario. Dürfte spannend zu sehen sein, wie Bitcoin von hier reagiert, ob es den Relief-Pump gibt oder tatsächlich die Furcht jetzt einsetzt, wenn der größte Käufer von Bitcoin zum Verkäufer wird. Das ist aber ein Thema für eine andere Zeit. Wir gucken jetzt tatsächlich mal auf Bitcoin und Gold. Unter Analysten in ihrer jeweiligen Bubble gelten beide ja als überverkauft. Der berühmte Trader Peter Brandt verkauft jetzt aber Bitcoin für Gold. Er sieht die Gründe für eine Outperformance. Stefan, sollte man ihm folgen?
Naja, also aktuell sieht man, beide laufen erstmal gleich. Das ist schon mal schön. Wer sich dran erinnern kann, erste Jahreshälfte, bis in den April hinein, Gold war am Performen, Bitcoin nur gen Süden. Jetzt laufen sie, wie man sieht, hier wieder schön zusammen. Auch die Erholung, die wir jetzt gesehen haben, seit Monatsanfang, haben beide schön zusammen gemacht. Wichtig, dass tatsächlich aber, naja, eigentlich so der Trigger waren schwache NFP-Zahlen, also schwache Arbeitsmarktberichte in den USA und in der Folge eine Konsolidierung des DXY, also sprich die Stärke des US-Dollars, hat ein wenig abgenommen. Hintergrund ist, dass Leute gesagt haben, vielleicht wird die Fed dann ja doch wieder ein bisschen bearischer. Dann hat der Herr Kevin Warsh auch eine Rede gehabt, ich glaube am Donnerstag war die, da hat er zumindest so, hat zwar gesagt, nee, ich lasse mir nicht in die Karten gucken, aber womöglich war sie so ein bisschen interpretiert dovischer als vielleicht erwartet nach seiner Eingangsrede nach der letzten Leitzinsentscheidung. Peter Brandt, auf den rekurrierst du da, sieht die Entwicklung meiner Meinung nach aber sicherlich langfristig. Ja, er ist auch Trader und dahingehend ist aber auch Investor. Und das dürfte eher begründet sein, dass er sagt, Gold favorisiere ich. Ja, wir haben diesen Pullback gesehen von 5,6 auf in der Spitze, glaube ich, 3,9 US-Dollar bei Gold. Wir haben gesehen, die ETFs, Gold-ETFs, da gab es massiv Outflows, kann man sagen. Und dann hat auch noch die türkische Notenbank, um ihren Lira zu retten, hat nichts gebracht bislang, mehr oder weniger alle ihre Goldgestände verkauft. Ich glaube, die haben im März 186 Milliarden an Gold auf den Markt geworfen. Er dürfte das aber begründen, seine These, dass er sieht, die M2-Auswahl, also quasi die US-Liquidität, das ist die Dollar-Liquidität M2, ist deutlich, ist auf ein 5-Jahres-Hoch tatsächlich jetzt gestiegen im Juni. Also im Grunde genommen, da wird wieder mehr, ich sag mal, Geld gedruckt. Und Gold war tatsächlich, insbesondere jetzt in den letzten Jahren, der bessere Inflationshedge womöglich. Und vor allem, und das ist so ein bisschen das, er begründet das ja nicht, aber so sehe ich das, die globalen Notenbanken, die haben in den letzten Monaten, auch als es Outflows aus den ETFs gab, aus den Gold-ETFs, haben die weiterhin massiv gekauft. Jetzt im letzten, im Juni hat Polen wieder massiv zugeschlagen, war ja in den letzten, eigentlich schon im letzten Jahr, der größte Käufer mit. China akkumuliert auch weiter, Indien akkumuliert weiter. Und insofern dürfte das wahrscheinlich eher Long-Term-Play sein und kein Trade im eigentlichen Sinne. Und ich sag mal, wenn die globalen Notenbanken Gold akkumulieren, dann kann man auch mit denen mitlaufen, weil das sind dann schon substanzielle Käufer, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr mit solchen Makroereignissen weiter am Laufen bleiben wollt, dann empfehle ich euch an der Stelle mal die BTC Echo App, wo wir viel von diesen tagtäglichen Makro-Content natürlich auch covern, zusätzlich zu dem ganzen Krypto-Kram, der da drauf ist. Und in dem selben Atemzug auch nochmal das BTC Echo Plus Abo, wo wir dann nochmal tiefer gehen und unter anderem auch Stefans Kursanalysen zu finden sind. Deswegen empfehle ich euch beides zusammen gleich im Paket zu finden im App oder Play Store. Der Link dafür ist natürlich in der Videobeschreibung. Und hier ist noch ein kurzes Wörtchen von unserem Sponsor der heutigen Folge. Schon mal was von Blockpit gehört? Die helfen bei deiner Steuererklärung, während du entspannt in Krypto investierst. Deine Transaktionen werden automatisch gesammelt und dein Steuerbericht erstellt nach den offiziellen Regeln, ohne Tabellenchaos. Und falls deine Situation etwas komplexer ist, nutzt du einfach den Expert-Service. Sichere dir jetzt 15% Rabatt mit BTC Echo und registriere dich in weniger als 60 Sekunden. Wir gehen jetzt aber einmal ins Hauptthema über und es geht heute um Robinhood. Besser gesagt, es ist ja erstmal RWA-Saison. Letzte Woche sprachen wir über den Aktienboom auf Solana. Jetzt kommt der nächste Paukenschlag, dieses Mal auf Ethereum. Robinhood hat am 1. Juli den Launch seiner Robinhood Chain bekannt gegeben, eine Arbitrum-basierte L2. Und mit dazu eine Reihe von Integrationen und neuen Produkten, die, ich würde sagen, positive Katalysatoren für den Krypto-Bereich bereithalten. Wir wollen heute also genauer auf die Ankündigung schauen, das Ganze mal zerwurschteln. Zum ersten haben wir 24/7 Stock Tokens, handelbare RWAs und Aktien. Man muss auch dazu sagen, ohne echte Halterrechte, also reines Price Exposure, ausgegeben durch Robinhood selbst. Dann interoperabel mit DeFi, das ist das Coole daran. Also du kannst diese Aktien dann aber auch als Collateral nutzen. Und das Ganze ist auch, beziehungsweise das Trading ist powered by DYDX, da ein kleines Revival an der Stelle. Und die haben sich ja zu Arcus gerebrandet für diese Robinhood-Ausführung. Also DYDX wird es weiterhin ganz normal so geben, wie es ist, aber auf der Robinhood-Chain heißt das Ding Arcus. Und da soll man dann vor allem diese RWAs auch traden können, aber auch auf so Spot-Dexes wie Uniswap oder OneInch. Die nächste Sache, da Robinhood Earn, dezentrales Lending mit Morpho-Integration im Hintergrund und stolze 7% Rendite gibt es da für Nutzer, abgesichert durch neuartige Versicherungsprodukte, die man mit Lloyd's of London abgeschlossen hat. Also sie sollen dann gegen Smart Contract-Risiko und so weiter absichern. Fand ich sehr spannend, wie Robinhood das da gehandelt hat, weil das ja auch ein großes Thema war in letzter Zeit mit der Sicherheit von Smart Contracts. Dann haben wir Perp Futures, auch sehr spannend, via Hyperliquid-Konkurrent Leiter, also Krypto-Perps hier überwiegend, aber bald halt auch Rohstoffe, ETFs und FX, also Foreign Exchange, also Dollar, Euro etc. Und das Ganze mit bis zu 10x Hebel, also für die ganzen Retail-Gambler da draußen auch nochmal ein cooles Future. Und dann nochmal zusätzlich Agentic Crypto Trading. Also Nutzer können dann KI-Modelle via Robinhoods Trading MCP verknüpfen, um dann beispielsweise Daten zu scannen oder sogar Trades ausführen zu lassen. Und die gab es auch eine kleine Koop bzw. Integration von Virtuals, also auch hier berührt das Ganze nochmal den Krypto-Space und könnte potenziell für einen Katalysator sorgen. Stefan, welche von denen, die ich jetzt genannt habe, von diesen Features, die da eingeführt waren, ist für dich die bedeutendste?
Also aus Robin Hood-Sicht, sage ich mal, dürfte sich das 24/7 Stock Trading perspektivisch dürften die sich am meisten versprechen. Der Robin Hood-CEO Vlad hat auch gesagt, er sieht die Zukunft ganz klar in der Entwicklung. In dieser Entwicklung, dass perspektivisch eigentlich alles tokenisiert und on-chain gebracht wird. der Robin Hood-Vorstoß geht eigentlich in diese Richtung und dürfte dann womöglich auch erst der Anfang sein. Durch diesen Vorstoß versucht Robin Hood die schwierige Umsatzentwicklung, die sie zuletzt hatten, anzukurbeln. Der neue Expansionskurs erfolgte nämlich lustigerweise nur wenige Wochen, nachdem Robin Hood angekündigt hatte, rund 10% seiner Belegschaft abzubauen oder abdauern zu müssen. Und im Zuge dieser Restrukturierung versucht das Unternehmen zu einem schlankeren und stärker auf Hochleistung ausgerichteten Betriebsmodell überzugehen. Und zudem erfolgt die Expansion auf ein schweres oder schwächer als erwartetes erstes Quartal, insbesondere im Kryptogeschäft, welches eins, muss man wissen, da habe ich nachher nochmal eine Grafik zu, das wichtigste Standbein war, hätte man auch nicht erwartet. Die Kryptoumsätze gingen im Jahresvergleich, muss man sich mal geben, um 47% auf 134 Millionen US-Dollar zuletzt zurück, während das Kryptohandelsvolumen in der eigenen App, also in der Robinhood-App, um 48% auf 24 Milliarden US-Dollar abgesunken ist.
Ja, trotzdem ist Robinhood bei Krypto geblieben und hat quasi nochmal draufgesetzt und gesagt, okay, wir bauen das jetzt wirklich aus mit der Robinhood-Chain. Also die Ankündigung ist auf jeden Fall vielschichtig. Besonders spannend finde ich aber, dass hier ein TradFi-Player einen Blick in die Zukunft gegeben hat, für wie man Krypto im Prinzip in das eigene Geschäft integrieren kann und seine Produktpalette dabei auch noch so erweitert und verbessert, dass es den Kunden einen Mehrwert bietet. Also Robinhood hat, das muss man sagen, rund 27,7 Millionen Kunden mit 377 Milliarden Dollar an Assets, die nun Zugang zu diesen Krypto-Produkten haben. Also das alleine schon ziemlich bullisch. Das Entscheidende, ihnen dürfte dabei, also den Kunden, egal sein, ob es jetzt sich um Krypto handelt, da am Backend. Sie haben einfach nur einen Mehrwert davon. Ne? Und ich glaube, das ist halt dieser Bullcase für Krypto, dass du eigentlich gar nicht weißt, dass du da auf Krypto baust oder dass du Krypto benutzt, sondern dass es halt einfach das Geschäft optimiert sozusagen, ohne dass Kunden das unbedingt wissen müssen. Und die Ethereum-Bullen, die werden jetzt tatsächlich sagen, genau, und dieses Kapital kommt jetzt zu Ethereum, die Antwort auf Solanas aktuellen Aktientoken-Boom, wenn man so will. Wir gucken mal auf diesen Chart. ETH bridged, also mit Start der Chain gibt es einen deutlichen Zuwachs an Ether, die jetzt zu dieser L2 gesendet werden, also zu Robinhood Chain. Robinhood hat ja keinen eigenen Token für das Netzwerk irgendwie erstellt oder so, der die Aktie auch nicht tokenisiert. ETH bleibt also Gas-Token, was bei steigender Aktivität ja theoretisch dann auch die Nachfrage nach ETH steigern sollte. Auf der anderen Seite haben wir eine Reihe von DeFi-Apps, die an der Schnittstelle der ökonomischen Aktivität auf der Chain sitzen. Und wir gucken uns nochmal diese Stats an. Also insgesamt haben wir 76 Millionen Dollar TVL. Damit ist man auf Platz 34 aller Chains, in etwa so groß wie Ton aktuell. Bei den Chain-Fees, und die Daten habe ich jetzt aber von DeFi-Lama, bin ich bei 2.000 Dollar in 24 Stunden, also das, was Robinhood das Netzwerk einnimmt über die Gebühren der ganzen Aktivität, die da stattfindet. Und das ist halt einfach sehr klein. Das heißt, aktuell ist das nicht mal eine Nebeneinnahme für Robinhood oder irgendwie relevant. Dieser ganze Krypto-Prozess ist also eher symbolischer Natur. Und ich muss aber auch sagen, Gleiches gilt leider für ETH. Also von diesen 2.000 Dollar am Tag drückt ja Robinhood natürlich noch ein bisschen was an ETH ab, aber auch wirklich einen minimalen Anteil. Wir haben vorhin nachgeguckt, es waren so 700 Dollar oder so. Und ich glaube, das war sogar nicht täglich, sondern kumulativ, was bisher reinkam. Also in den paar Tagen, die jetzt das Ganze gelauncht ist. Also auch nahezu null Einnahmen für die Ethereum L1. Also das Ganze auch eher ein symbolischer Schritt. Man kann halt höchstens argumentieren, dass es bullish in terms of adoption ist und so weiter und so fort. Aber wirkliche Einnahmen generiert Robinhood jetzt erstmal für Ethereum nicht. Anders ist es bei den DeFi-Apps. Also bei Uniswap habe ich zum Beispiel schon gesehen, 34.000 in 24 Stunden. Und das ist ja nur auf der Robinhood-Chain. Also es ist schon beachtlicher, sage ich mal, auch wenn es jetzt nicht so super viel ist. Aber es wird ja potenziell auch eher wachsen. Und ich würde sagen, es ist deutlich spürbarer für Uni. Stefan, ich denke, damit kommen wir zur eigentlichen Frage. Wo liegt für dich mehr Value? Perspektivisch bei ETH oder dann doch eher den Dapps, die auf Robinhoods Chain sitzen? Und welche Dapp würdest du dann insbesondere ins Auge fassen?
Also ich sehe aktuell keinen wirklichen Push für ETH durch den Vorstoß. Mal abwarten, wie es ist. Wir wissen, hast du am Wochenende sicherlich gelesen, Vitalik hat mal wieder was gepostet, wie es mit Ethereum weitergehen soll. Und da soll vor allen Dingen das Gas-Limit angehoben werden. Also im Grunde genommen wieder mehr Einnahmen. Wenn das dann perspektivisch auf so eine wirklich diesen Push trifft, der dann sich vielleicht auch als nachhaltig erweist, dann kann Ethereum vielleicht irgendwann davon profitieren und auch wirklich mal Einnahmen dadurch generieren. Aktuell, du hast es gesagt, 700 Dollar in 5 Tagen. Also nischt. Was die Dapps angeht, könnte Morpho womöglich ein Gewinner sein. Allerdings muss man eins im Hinterkopf behalten. Ich habe da nochmal genauer geguckt. Morpho, ja, finanziert diesen Schritt dieser Kooperation, jetzt auch mit Robinhood, mit Coinbase haben sie was Ähnliches, sage ich mal. Allen voran dadurch, dass sie tatsächlich VC-Gelder, also Gelder, die sie von Risikokapitalgebern hatten, in Höhe von 175 Millionen US-Dollar, da haben sie schätzungsweise roundabout 150 Millionen US-Dollar tatsächlich davon ausgegeben, um sich über Robinhood und Coinbase im Endeffekt Reichweite und Distribution-Kanäle zu sichern. Damit flossen 86% der Finanzierung in die Kurs, in die Kundengewinnung. Das ist schon ziemlich crazy. Und der aktuelle TVL, könnt ihr zum Beispiel über DeFi Llama angucken, von Robinhood liegt ungefähr bei 11 Milliarden US-Dollar. Die jährlich hochgerechneten Einnahmen sollen ungefähr 230 Millionen US-Dollar generieren. Das wirkt durchaus stark. Kann man sagen, okay, das ist ja ein solides Modell. Jedoch, wie immer, Teufel steckt im Detail. Wenn man nämlich sieht, dass diese, du hast es angesprochen vorhin, diese Rendite, die sie übers Lending ausgeben, bis zu 7, also aktuell 7%ig auf diese USDG, die werden subventioniert von Morpho in Höhe von rund 115 Millionen US-Dollar pro Jahr. Also 2%, hast du vorhin gesagt, sind organisch, der Rest ist im Grunde genommen subventioniert. Da siehst du, wo es hinläuft. Und dann, als ob das noch nicht genug wäre, kommen noch Token-Freischaltungen, und ihr wisst, Unlocks sind immer wichtig und die sind substanziell bei Morpho. Wir haben aktuell ungefähr einen Market Cap vom Circulating Supply von ungefähr 2 Milliarden US-Dollar bei Morpho. Jetzt werden tatsächlich Token freigeschaltet in, ich weiß gar nicht, nächsten 12 Monaten, also es dauert noch ein Weilchen, jetzt nicht alle auf einen Schlag, aber von Pi mal Daumen 1,988 Milliarden US-Dollar. Also das entspricht einer potenziellen Verwässerung, wenn man sagt, 2 Milliarden bleibt der ungefähr das Kurslevel aktuell, Gegenwert, also Market Cap, von Pi mal Daumen 100%. Insofern könnte sich dieses Kursumsatzverhältnis, das Price-to-Sales-Ratio, sprich 11 Milliarden TVL, 228 Millionen an Einnahmen, von 0,114 dann im Endeffekt als trügerisch erweisen, wenn die Umsätze nämlich lediglich durch Venture-Capital-Gelder und Token-Inflation erkauft werden. Insofern eventuell auch darauf schauen, dann auch in den nächsten Monaten und auch in den nächsten 12 Monaten, weil dieser RWA-Push, der wird ja sich optimalerweise über Zeit für Coinbase und oder in diesem Fall für Robinhood dann im Endeffekt ausspielen. Sollte das TVL von Morpho selbst jetzt mal angenommenerweise auf 20 Milliarden oder mehr ansteigen und dann aber nach Auslaufen dieser Subventionen, von denen wir gesprochen haben, diese 115 Millionen, die natürlich nicht unendlich laufen, sondern das ist so eine Anschubfinanzierung, um das Produkt dann interessant zu machen für Leute, sollte sich das TVL auch nach dem Auslaufen, schrittweise auslaufen, halten können auf 20 oder mehr Milliarden. Dann wäre es gut, dann kann man sagen, sie haben quasi was geschafft, dass sie nachhaltig in irgendeiner Weise ihr Standing da ausgebaut haben, die Leute es im Endeffekt nutzen. Fällt es dann aber schrittweise wieder deutlich zurück unter 20 Milliarden, dann wären im Endeffekt diese 150 Millionen US-Dollar, und ich weiß nicht, was ich als VC sagen würde, wenn mein Geld so reingefeuert wird, dann im Endeffekt wäre das eigentlich verpufft in eine temporäre Distribution. Und das könnte sich dann logischerweise auch bei dem Kurs im Endeffekt negativ oder auf den Kurs negativ auswirken von Morpho selbst. Ansonsten, ja, wer ist der andere im Play? Du hast es eingangs erwähnt. Uniswap ist die Prime Dex, die da jetzt angebunden ist für Spot Trading. Da hatten wir vorhin ja auch eine Grafik. Das Volumen ist momentan enorm klein. Also insofern, Uniswap dürfte auch wieder nur profitieren, wenn logischerweise das Transaktionsvolumen auf Uni nachhaltig durch diesen Push profitiert. Das heißt, Robinhood da wirklich Druck auf die Leitung kriegt, die Leute auch Uni benutzen, dann Uni profitiert. Wie immer bei Krypto oder häufiger mal ist es eine Wette auf die Zukunft, aber das wären die beiden Player, die womöglich profitieren könnten, wenn sich das alles so ausspielt.
Ja, ich glaube auch. Also man muss das auch nicht unbedingt negativ konnotieren, wie ich finde. Also was die Apps ganz klar gemacht haben, die haben Robinhood dafür bezahlt, um einen Stand auf dem wahrscheinlich größten Retail-Markt zu bekommen, den es gibt. Aktuell kommt da noch relativ wenig rein, aber das Potenzial ist enorm und ich glaube deswegen halt auch gerechtfertigt, dass die Apps diesen Move gehen und versuchen, diesen Markt zu erschließen. Wer weiß, wo das hingeht. Ich glaube, wir müssen aber auch nochmal über die Hood-Aktie selbst sprechen. Die war ja am Tag der Ankündigung mehr als 8% im Plus. Ob jetzt wegen der Krypto-Integration oder anderen markttechnischen Gründen, sei mal dahingestellt. Fakt ist aber, Robinhood steigt immer weiter ins Krypto-Geschäft ein. Ich habe es vorhin gesagt, auch wenn das Business erstmal nicht gut läuft, man macht da auf jeden Fall die Schritte. Ist HUT, also die Aktie, dann vielleicht die bessere Kryptowette auf diese Integration, mit der man ja nicht nur die Krypto-Integration, sondern auch eben hin oder ohnehin das erfolgreiche Retail-Trading-Geschäft einfängt, Stefan?
War sie ja tatsächlich im letzten Run auch schon, ne? Also Bitcoins Move in Richtung Oktober 25 hoch bei was 126.000 US-Dollar. In diesem ganzen Run-Up von, sagen wir mal, 40.000 hoch auf 126, also als die ETFs rauskamen und dann im Grunde genommen mit dem Bruch der 40.000 wieder perspektivisch auf die 126 gelaufen sind bei Bitcoin im Hoch. In der gleichen Zeit, das ist also mal April 2000, oh, ist das jetzt schon 25? War 25, als diese ganze Geschichte rund um den Zollkrieg losging, da war Robinhood runtergeschlagen worden und auf, ich glaube, knapp 35 US-Dollar, irgendwie sowas, 33 US-Dollar, ist dann in der Spitze auf fast 160 US-Dollar hochgeschnellt. Also im Grunde genommen auch im letzten Run bis zum letzten Oktober hin, weil lustigerweise hat Robinhood und Bitcoin mehr oder weniger in dem gleichen Zeitraum ihr Hoch markiert. Da sieht man den Stellenwert auch, den Krypto für Robinhood im Endeffekt hat. Da hat Robinhood Bitcoin zum Beispiel jetzt outperformed. Da sieht man, da war Bitcoin das bessere, war Robinhood das bessere Krypto-Play. Jetzt aktuell diese Entwicklung ist einfach nur, Robinhood stellt sich zunehmend breiter auf. Das ist positiv zu werten. Und nachdem bereits eingangs angeführten Einbruch des Kryptogeschäfts, ne, im Jahresvergleich deutlich zurückgegangen, müssen sie eigentlich auch ja einfach neue Märkte erschließen. Man weiß, Tokenisierung von TradFi Assets ist da sicherlich ein guter Weg, davon reden alle. BlackRock sagt auch, das ist die Zukunft, insofern Robinhood macht da einen Schritt. Insofern hat Robinhood da jetzt erstmal viel Vorschusslorbeeren bekommen. Ob sich das mittelfristig im Endeffekt auch monetär für die Jungs rentiert aus Kalifornien, wird sich dann im Endeffekt wieder zeigen. Ne?
Ja, insbesondere weil sie ja auch Konkurrenz haben. Wir bleiben dann mal im Bereich Aktien. Auch ein Name, der hier sowieso fallen sollte, ist ja dann Coinbase. Die sind ja eigentlich der Pionier dieser Idee. Also ein börsennotiertes Unternehmen mit einer eigenen L2, das den eigenen Kunden dann einen Mehrwert durch Krypto-DeFi-Ökosystem-Integration geben will. Und sowohl Robinhood als auch Coinbase verfolgen ja mehr oder weniger das gleiche Ziel. Eine kryptogestützte Finanz-Super-App mit Stock-Trading, Savings-Account, Prediction-Markets und Co. alles auf einer Plattform. Und Coinbase sollte in Sachen kryptonativer Integration ja eigentlich die Nase vorn haben. Robinhood geht einen anderen Weg von TradFi zu Krypto und hat damit aber womöglich einen Vorteil aufgrund einer größeren Nutzerbasis. Ich habe es vorhin angesprochen, 27 Billionen Nutzer mit 377 Milliarden Dollar Kapital. Ein Blick auf die letzten Quartalszahlen, die ich mal ganz schnell mit Claude im Überblick aufbereitet habe. Also hier, Achtung, AI benutzt, ne? Coinbase als purer Crypto-Play hat auf Jahressicht stärker gelitten als HUT. Das kann man schon mal sagen. -30% versus 15% plus bei HUT. Dürfte vor allem daher stammen, du hast es ja auch gesagt, dass Robinhood primär außerhalb von Krypto agiert und das Geschäft wegen den heißlaufenden KI und Semi-Trades, das war ja da eher besser als das letzte Jahr bei Krypto. In Sachen Nettoeinkommen ebenfalls ein fettes Plus bei HUT versus ein doch recht dickes Minus für Coinbase. Stefan, ich würde das Ganze so summieren. Coinbase diversifiziert in den Aktiensektor, weil es muss. HUT diversifiziert weiter zu Krypto, weil es kann. Welche der beiden hat das bessere Geschäft und wie bewertest du die Aktien beider Unternehmen im Vergleich? Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis für alle mit Krypto-Investments. Falls du deine Steuer für den 31. Juli bisher vor dir hergeschoben hast, probier doch einfach mal Blockpit aus. Die Plattform kümmert sich automatisch um deine Transaktion und hilft dir, deine Kryptosteuern einfach und nachvollziehbar zu erledigen. Du behältst den Überblick, bist auf der sicheren Seite und für komplexe Fälle gibt's zusätzlich den Expert Service. Als BTC Echo-Hörer bekommst du jetzt zusätzlich 15% Rabatt auf deinen ersten Steuerbericht.
Naja, also Robinhood hängt zwar selber am Kryptovolumen und das zeige ich am besten auch mal ganz kurz, indem ich mal das Revenue raushole. Da sieht man es Q4 24, da hatten die, das ist das quasi das Rote, was ihr hier seht, unglaublich viel Volume, was insgesamt kam durch Krypto. Interessanterweise, man würde mal denken, man verbindet Robinhood so ein bisschen mit Handel von Aktien. Aktien ist oben dieses kleine Grüne. Also nur unglaublich kleiner Anteil ist tatsächlich im Endeffekt von Aktienhandel selbst. Und Krypto war lange Zeit das größte Play, wurde zuletzt aber tatsächlich verdrängt durch, nicht wundern, unten das Blaue, das sind Options. Also quasi Amis lieben Optionshandel. Das hat natürlich profitiert, weil auch Optionshandel auf Micron, SanDisk, Nvidia und Co., die Leute zocken zunehmend mehr. Insofern Die sind breiter aufgestellt, kann man sagen. Options ist aktuell das Zugpferd, hat Krypto dann zuletzt halt hinter sich gelassen, wie man hier sieht. Und ja, durch diesen Robinhood Chain Push, nennt man es ja, dürfte Coinbase meiner Meinung nach weiter unter Druck geraten. Zumal, muss man wissen, auch die Einnahmen durch ihren Anteil am Stablecoin-Anbieter Circle in den letzten Monaten weiter rückläufig gewesen sein dürften. Circle-Aktie war ja auch deutlich runtergekommen. Wir wissen, die TVLs auf USDT, USDC waren rückläufig. Die Leute, ist kein frisches Geld in den Crypto-Space gekommen. Da leiden natürlich dann auch die Umsätze im Endeffekt von derartigen Stablecoin-Anbietern, allen voran jetzt hier USDC. Und da habe ich gerade mal auf beide Charts geguckt, ne? Ich rufe mal gerade den Vergleich einmal schnell auf, damit man das sieht. Das rote ist Robinhood, das blaue hier ist Coinbase und man sieht vom Hoch im Oktober, das ist das Lustige, ne? Hier Bitcoin hatte hier im Oktober irgendwo sein Hoch, 126.000, sind beide dann in der Folge bam, bam, bam runtergefallen. Dann haben die ihr temporäres Tief erstmal im Februar gehabt. Das war für Coinbase tatsächlich auch das absolute Tief oder bisherige Jahrestief für 2026. Und dann sieht man aber, die liefen lange Zeit, ne, seitwärts, ist natürlich nicht immer 1:1. Dann sieht man aber hier ab so Ende Mai, und ich vermute auch wieder, da dürfte sich das verdichtet haben tatsächlich, dass die Leute wussten, da kommt jetzt was, Robinhood mit ihrer Robinhood Chain. Und darf nicht vergessen, es gibt immer Leute, Insider, die vielleicht ein bisschen mehr wissen. Und seitdem kapselt sich eindeutig Robinhood gen Norden ab. Das ist auch das, was du im Grunde genommen, nicht nur die Zahlen belegen, ne? Also im Grunde genommen, die haben Umsatzplus gehabt, haben Gewinn gemacht, wohingegen Coinbase Verlust gemacht hat. Sondern man sieht im Endeffekt hier diese starke Performance wieder von Robinhood, wohingehend Coinbase, ja, grob gesagt im Bereich seiner Jahrestiefs zuletzt handelte, auch in der Vorwoche, auch wenn wir jetzt minimal erstmal so eine Art Push von diesem Tief gesehen haben. Es ist, sieht nicht so schön aus hier, um das mal so zu sagen. Um es auf den Punkt zu bringen, ja, Coinbase versucht aktuell mit ihrem Vorstoß der tokenisierten Aktien, das wissen wir, das machen die ja auch, hat es auch angesprochen, die im Gegensatz zu Robinhoods Angebot tatsächlich keine Derivate darstellen sollen, sondern im Endeffekt wirkliche, echte Aktien, hat Herr Armstrong nochmal bestätigt. Im Endeffekt, ja, diversifizieren sich beide aus, jedoch dürfte es für Coinbase, solange Krypto nicht den nächsten Bullrun startet, weiter schwierig sein, weil die keinen diesen ganzen Options-Play nicht haben und das ist ja ein substanzieller Teil, der auch wie gesagt wächst weiterhin bei Hood. Hood ist so gesehen also breiter aufgestellt und Hood, da steht die weltweite Expansion noch so ein bisschen bevor. Also wir können in Deutschland Hood noch überhaupt nicht benutzen, Coinbase können wir seit Jahren benutzen, das heißt, das ist kein neuer Markt mehr. Hood kommt erst noch, rollt sich nach und nach jetzt auch womöglich in neue, auf neue Kontinente aus. Einfach jetzt dann Europa steht als nächstes auf der Liste. Insofern sind die da womöglich besser aufgestellt. Und die könnten im Gegensatz zu Coinbase eher diese Bodenbildung, die wir ja über die Monate Februar bis Mai irgendwo gesehen haben, womöglich schon beendet haben. Ich denke mal, die nächsten Quartalszahlen beider Unternehmen, die dürften dann wirklich Ausschluss darüber geben, wie sieht es da aus, wie weit leiden sie oder leidet insbesondere beide, ja, eigentlich beide weiterhin unter dieser Bässephase bei Krypto oder wer schafft es durch neue Produkte im Endeffekt den Turnaround?
Ja, Moment, du hast die Charts ja gezeigt, sagt der Markt, dass Robinhood da die besten Karten hat, aber es ist noch nichts in Stein gemeißelt, wie du schon sagst, die nächsten Quartale werden es zeigen. Ich würde sagen, wir gucken mal auf einen besonders spannenden Altcoin, der in diesem Zusammenhang steht. Wir kommen zum heutigen Altcoin-Check damit halt auch. Robinhood ist ja tatsächlich Investor in die Perpdex Lighter. Und mit der neuesten Ankündigung sehen wir auch, wieso Lighter soll das Perp-Trading nämlich für die neue Krypto-Chain handeln. Das ist ein bisschen verwirrend, weil ja auch DYDX Perp-Trading auf der Robinhood-Chain übernimmt. So wie ich es verstanden habe, DYDX auf der Robinhood-Chain. Dann aber auch Lighter für Krypto, also bei DYDX überwiegend die Aktien, bei Lighter das Krypto-Perp-Trading. Aber beides könnte sich letztendlich fügen. Ich glaube, Lighter ist auch eher in der Wallet verfügbar, während die DYDX-Ausführung auch mit anderen Wallets irgendwie zugreifbar ist. Es ist alles noch so ein bisschen verwirrend, aber auf jeden Fall Lighter halt auch integriert. Und das an sich ist schon bullish für das Projekt, aber Lighter hatte vor kurzem auch seine Tokenomics ein bisschen geupdatet und den Token damit attraktiver gemacht. Die bisher zurückgekauften Token des Buyback-Programms, das hat man ja auch ähnlich wie bei Hyperliquid, bloß nicht im selben großen Umfang, Also ich glaube, rund 6% des zirkulierenden Angebots konnte man dahin zurückkaufen bisher, werden vernichtet und die Staking-Rendite wird erhöht. Das ist schon mal ganz gut für Tokenholder. Man hat ja also schon einen klareren Value-Capture als noch vor ein paar Wochen. Man hat da viel auch mit klarifiziert. Und dazu gibt's dann noch das Domains-Programm. Das fand ich auch ziemlich spannend, das perspektivisch bullish sein könnte. Und das Ganze funktioniert so ein bisschen wie die L2s bei Ethereum. Also ein Vergleich einfach, damit man es besser versteht. Bei Hyperliquid hast du ein universales Protokoll, in das ja über Bildercodes, heißt es ja, andere Apps und Plattformen, zum Beispiel Wallets, also hier Phantom Wallet macht das ja, anknüpfen können, um dann beispielsweise Perp Trading anzubieten. Bei Lighter macht das anders, fragmentiert das ein bisschen, stellt für jede App also eine eigene Custom-Infrastruktur bereit mit getrennter Ausführung, Sequenzierung, Blockspace und Liquidität. Und genau das macht es jetzt halt erstmalig bei Robinhood, bei der Robinhood Chain. Und genau, diese News schienen dem Markt zu schmecken, würde ich sagen, denn Lighter hat in den letzten paar Wochen ordentlich Kurszuwachs bekommen. Du hast es vorhin auch gesagt, Insiderwissen und Co., da wusste bestimmt auch schon jemand irgendwie was von dieser Integration. Entsprechend sehen wir den Aufschwung deutlich früher. Stefan, wie würdest du den Chart bewerten?
Ja, das Lustige ist der Tageschart hier. Das Lustige ist, du hast es ja gesagt, ne? Also zum einen jetzt diese Entwicklung, wo Robinhood jetzt die Ersten sind, die da so angebunden werden. Die Tokenomics hatten sich verbessert. Die waren, Zitat, was ich vorhin bei Krypto gelesen habe, jetzt nicht mehr ganz so Dogshit. Also insofern, das ist, spielt dann erstmal in die Hände. Und man kann auch im Endeffekt sagen, bei Lighter, ne, wir waren, um das mal so zu zeigen, wir hatten ja deutlich höhere Kurse schon. Ne? Das Ding war am ersten Tag, um das einfach mal einzuschätzen. Wir waren mal bei 14 US-Dollar, diesen Kurs werte ich nicht so richtig. Das war am Anfang dieser Pump. Ich nehme mal dieses erste Hoch hier. Wir waren bei 13 US-Dollar. Dann sind wir um 96% abgestürzt. 97% sogar an der Spitze. Und dann, das ist dieses klassische Play wie bei IPOs, wie bei ICOs mehrheitlich. Dass du im Grunde genommen, du hast diese Partyphase, dann bist du im Endeffekt, wenn du hier reinkaufst, bist du nichts anderes als Exit Liquidity im Normalfall. Dann wird das Ding irgendwann, ja, dann zieht, sag ich mal, der Tross zieht weiter, findet andere Projekte, es passiert erstmal nichts, und das Ding wird dann im Endeffekt abverkauft. Und dann wird's spannend in diesen Phasen, wo eigentlich keiner mehr so richtig drüber redet, schwache Marktphase, und man in irgendeiner Weise, ja, ich sag mal, seitwärts tendiert, grob, so eine zwischenzeitlichen Pushs werden immer direkt wieder abverkauft. Und dann hast du aber im Endeffekt so eine Geschichten, dass du irgendwann hier ja so eine Art Bodenbildung hast, ne? Also einen Bereich, wo der Kurs einfach nicht mehr drunter will. Und das ist jetzt im Endeffekt diese Zone hier um 80 Cent grob gewesen, kann man mal so sagen. Und dann im Endeffekt kam irgendwann dieser Turnaround und das Bild hat sich gebessert. Wir wissen, Leiter hat es Hyperliquid nachgemacht. Wir wissen, okay, die haben jetzt die ganzen Perps auf Öl, auf Gold, auf alles, was so in den letzten Monaten dann irgendwie interessant war für Leute, haben sie dann, wie gesagt, am Wochenende handelbar gemacht. Auch im Zuge dieser Entwicklung, dass der Gold und Silber ihren Run hatten, dass dann im Grunde genommen im Zuge der ganzen Iran-Geschichte Brent und Co. Massiv angestiegen sind, also der Ölpreis gestiegen ist. Die hatten frühzeitig Perps, das heißt, man konnte das handeln, da ist dann wieder Transaktionsvolumen entstanden. Und das im Grunde genommen hat dann ja sukzessive dazu geführt, dass wir ganz vernünftig durch diese Bässephase, diesen Retest hier gekommen sind. Und dann haben wir im Endeffekt ja übergeordnet eigentlich so einen Turnaround gesehen. Und es ist immer interessant, wenn man so eine Art, kann man mal ziehen, an so eine gute, ich sag mal, Eibildung hat oder im Grunde genommen wie so eine Bodenbildung, die man, ne, Seitwärtsphase, aber übergeordnet, das ist wie so ein Rounding Bottom, könnte man das Pattern jetzt nennen. Und dann haben wir uns tatsächlich aufgeschwungen, eigentlich mit diesem Ausbruch über, ich sag mal, guten Dollar 15 bis ein Dollar 20 irgendwo. Da haben wir dann angefangen, 20-Tage-Linie, 50-Tage-Linie und dann zuletzt hier die 200-Tage-Linie. Die haben wir hier rausgenommen, wann war das? Ende Mai. Und dann Retest, dann hat die gehalten und seitdem, siehe da, 20-Tage-Linie als Support seitdem. Das heißt, wir bilden jetzt wieder klassische Umkehrstruktur, höhere Hochs, höhere Tiefs und bewegen uns. Und jetzt hat diese ganze Geschichte tatsächlich seit Anfang Juli, das heißt, das ging ja los am 1. Juli bei Robinhood Chain, ne? Und da kam die News dann final raus und da siehst du schon, ne? Hätte man einfach nur plump diese Bewegung, wär's an der Spitze mal bis heute Morgen, ganz frühen Morgenstunden waren es 57% innerhalb von 6 Handelstagen jetzt. Da siehst du schon, da ging was. Lustige ist, ich habe den Chart vorhin aufgemacht und ich hatte so eine ähnliche Bewegung tatsächlich, no bullshit. Irgendjemand muss mich vor Wochen, Monaten gefragt haben, kannst du meinen Leiterchart analysieren? Da habe ich genau sowas eingezeichnet mit, okay, Abwärtstrend und irgendwo hier so eine Bodenphase und dann habe ich das Ding hochgezeichnet, wieder bis hier in den Bereich. Allerdings habe ich diese, das Golden Pocket, nenne ich das mal, ja, also erweitertes Golden Pocket plus 78er. Das war alles schon drin, ich musste hier gar nichts mehr verändern. Das heißt im Endeffekt, wir haben diesen Anlauf bis in diese Zone hier gesehen, das Auslaufen von diesem Februar, quasi diesem Move hier und insbesondere hier lief, also im Grunde genommen hier war die ganze Zeit Widerstand und dann haben wir im Endeffekt diesen harten Ausbruch gesehen, der dann binnen weniger Tage, ja was sind das, 10, 12 Handelstage, insgesamt 60% Kursplus gemacht hat. Jetzt kurzfristig würde ich nicht unbedingt, um das mal so vielleicht zu formulieren, nicht unbedingt da jetzt reinkaufen, ja. Wir haben den harten Run gesehen, wenn etwas von in einem Tief 80 Cent auf was 2,70 geht, das heißt wir sind mal 3,2 gelaufen, würde ich persönlich eher mir Alarme setzen, was ist, wenn wir zurückkommen in Richtung 20 Tagen hin. Wir sind jetzt enorm weit entfernt. Das würde bedeuten, irgendwo diese Tiefs um, ich sag mal, ab 2 Dollar wird es vielleicht wieder interessant, bis irgendwo in dem Bereich, sag mal, irgendwo alles zwischen 2 Dollar und 1,70, da kommt dann irgendwann auch die 50-Tage-Linie. Da haben wir hier auch diese Aufwärtstrendlinie, die ja 1, 2, 3 Auflagepunkte immerhin hat. Diese Zone könnte für mich dann wieder interessant werden, wo ich dann sagen würde, okay, Tokenomics besser, die Entwicklung mit RWA, mit Robinhood, ein wichtiger Schritt, etc. Mal gucken, ob dann auch quasi sozusagen wirklich Volumen dann perspektivisch, dass ich auch erhöht auf Leiter durch diesen Step. Und dann sieht man im Endeffekt, was hatten die 11 Millionen, haben die ausgegeben, hast du gesagt, dass sie sich quasi bei Robinhood eingekauft haben, dass sie da jetzt die Preferred Perp Deck sind. Also insofern, das muss auch erstmal wieder reingeholt werden. Da sieht man aber, scheinbar die Jungs versprechen sich was davon. Insofern Reset in diese Zone, dann mal gucken, Stabilisierung, dann womöglich perspektivisch höher und verhältnismäßig vielleicht abschließen. Leiter ist doch bedeutend günstiger bewertet als Hyperliquid. Man kann die momentan nicht vergleichen. Hyperliquid hat viel mehr Fee-Einnahmen, ist das meiner Meinung nach deutlich bessere Produkt. Aber die Entwickler von Leiter sind scheinbar nicht die allerschlechtesten, muss man sagen. Und insofern durchaus perspektivisch ein interessantes Play, weil immerhin verdienen diese Perp-Decks, und deswegen hatten Johannes und ich ja damals auch auf Hyperliquid hingewiesen, die verdienen immerhin Geld. Die haben den Use-Case, die verdienen Geld, die haben Einnahmen, da passiert irgendwie was und die entwickeln sich weiter und ist womöglich deutlich interessanter als die 750. Layer One.
Ja, auf jeden Fall. Wobei man bei Leiter sagen muss, die verdienen nicht ganz so viel Geld. Nee, die haben ja bewusst nicht auf Zero Fees gesetzt, zumindest für Retail-Kunden. Bei den High-Frequency-Trading-Shops und so weiter haben sie das da dann anders geregelt. Und natürlich ist da die Strategie, erstmal die Kunden an Land zu ziehen und dann später zu monetarisieren. Und das ist dann halt relativ eine bekannte Nummer. Aber es gibt auf jeden Fall weitere Katalysatoren. Du hast ein paar angesprochen. Einer der größeren finde ich bei Leiter Regulatorik. Die CFTC, also die Futures Trading Commission, die ist ja drauf und dran, das Perp-Trading für US-amerikanische Kunden freizugeben. Sollte dem so sein, öffnet das natürlich auch die Tür für Retail-Trading von Perps. Und bei Retail muss man ja auch immer an Robinhood denken. Das heißt, Robinhood könnte dann noch mehr Nutzer zu Leiter routen lassen, also US-amerikanische Kunden vor allem, eine sehr, sehr große Nutzerbasis. Aber natürlich auch andere Plattformen könnten Leiter integrieren. Also das ist der Bullcase. Warum würden Sie Leiter statt Hyperliquid nehmen? Ja, Leiter ist tatsächlich eine in den USA registrierte C-Corp. Also man ist eine Onshore-Börse im Vergleich zu Hyperliquid, wo das Ganze noch so ein bisschen ungeklärt bleibt. Ist ja dezentral in Anführungsstrichen. Er sitzt aber eher offshore. Hyperliquid hat mit einem eigenen Policy-Institut ein paar Hände, sag ich mal, auf dem Tisch des der CFTC und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der regulatorische Bullcase könnte für Leiter größer sein als für Hyperliquid. Wir schließen das Ganze mal ab. Uns interessiert an dieser Stelle natürlich auch nochmal eure Meinung. Ist Robinhood die beste Krypto-App oder welcher Coin profitiert am meisten von dieser Integration? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht ergeben sich daraus ja schon ein paar Live-Analyse-Plays für Mittwoch, wenn Stefan seine Live-Analysen macht. Jetzt ist die Frage, Stefan, haben wir Zeit für eine schnelle Bitcoin-Analyse? Mich würde ja brennend interessieren, wie der Markt den Sale von Michael Saylor absorbiert hat, zumindest die Nachrichten darüber, weil er muss ja vorher schon die Verkäufe absorbiert haben, wenn ich es richtig verstanden habe.
Richtig, ja, der Markt rennt jetzt einfach dem hinterher, dass es jetzt wirklich mal einen größeren Verkauf gab, nicht nur diese lächerlichen 32 Bitcoin von damals, sondern jetzt waren es was, 3.500 und ein paar zerquetschte, 250 Millionen. Das war womöglich auch Der Move am Mittwoch mit diesem neuen All-Time-Low, sag ich schon, Jahrestiefskurs. Ich guck mal gerade auf die Uhr, wir sollten das noch hinbekommen. Wir haben jetzt Pi mal Daumen 40 Minuten rum. Ich gehe mal ganz schnell rüber und schalte mich da mal rein. Ihr seht es schon und ich habe wieder nichts verändert, ne? Deswegen hilft es immer, meine Kursanalysen zu lesen. Wir sind genau an eine Zone rangelaufen, die jeder, der die liest, vorher wissen konnte. Ich habe die tatsächlich auch gestern den Bereich 64.000 angesprochen in meinem eigenen YouTube-Livestream. Das mal darüber hinaus. Ist auch, was, wenn man die Liquidity Heatmap angeguckt hat, für Bitcoin, da hat man gesehen, dass diese Zone auch, da liegt ein größeres Cluster, was die Market Maker noch anlaufen können. Und es zeigt aber auch gleichsam wieder das Problem, Spot Trading ist schwach. Wir haben zwar in der Vorwoche leichte Erholung gesehen, wieder minimale Zuflüsse in die ETFs. Wir haben aber nicht wirklich nachhaltig substanzielle Buyer. Jetzt wissen wir, Herr Saylor wird zu Herrn Seller. Kleiner Wortgag. Und insofern, er hat jetzt tatsächlich verkauft. Das heißt, ein großer Player, der gekauft hat über die letzten Monate und womöglich Bitcoin auch vor größeren Kursrücksetzern geschützt hat, kann man fast schon sagen, ist jetzt erstmal auf der Verkäuferseite. Und die News, ihr seht es hier schon, die schlägt gerade an. Ne? Wir haben im Grunde genommen den Resist-Bereich hier angelaufen. Jetzt drohen wir die 20-Tage-Linie zu durchschlagen. Und wenn ich jetzt mal in den Stundenchart gehe, dann seht ihr schon, was ich meine. Die News kam hier raus im Zuge hier, kam so Viertel nach eins, glaube ich, oder so. Kam das raus. Wir versuchten im Grunde genommen uns, ja, mehr oder weniger an diesen Tiefs, die wir auch über die gestern hatten, also alles soweit noch in Ordnung. Und dann, als der Markt und die Amis gerade dann vorbörslich so richtig aufgewacht sind, ging es dann, ja, binnen relativ kurzer Zeit dann mal verhältnismäßig, ne? 1,6% zeigt es gerade. Wichtig ist jetzt für mich, zurück in den Tagesschart zu schauen, was passiert hier? Werden wir tatsächlich 20-Tage-Linie aufgeben? Das wäre suboptimal, meiner Meinung nach. Also sprich, den Bereich irgendwo um 62.000 jetzt erstmal im Blick behalten. Und es ist genau das, was ich gestern Abend auch schon angesprochen hatte, was ich immer wieder erkläre. RSI war in die neutrale Zone zurückgelaufen. Und da sind wir jetzt aber erstmal nicht weiterkommen. Das heißt, wir haben keinen Follow-Through gemacht über die 55. Das heißt, kein neues Kaufsignal auf Tageschart-Ebene generieren können. Drohen jetzt womöglich hier abzuprallen. Das heißt, wir haben nur eine technische Erholung gesehen. Eine womöglich auch überfällige Erholung, die aber mehrheitlich Perp-driven war, also quasi am Perp-Markt entstanden ist, um es mal so zu sagen. Und wenn ich jetzt mal gucke, wir haben in der Spitze 10% vom 1. Juli, vom Tief vom 1. Juli gemacht. Wir wissen, im Durchschnitt macht über alle Jahre hat Bitcoin 9% Kursperformance im Juli, ist zwar einer der stärksten Monate, das haben wir im Grunde genommen abgefrühstückt und 16% ist es inzwischen bei Jahren gewesen, wenn man das nochmal genauer anguckt. Das wären übrigens genau diese Hochs hier um 66.000, 67.000, die wir aus Mitte Juni hatten. Insofern, das wäre, wenn man nachher nach der Statistik geht, das höchste der Gefühle gewesen. Um im Chart aber mal zu gucken, wenn wir die 20-Tage-Linie jetzt wieder aufgeben, nachhaltig, dann will ich, oder optimalerweise vielleicht ein Spike, dass wir so eine Art Washout, weil die Market Maker nutzen natürlich die News, ne? Du hast es gerade schon gesagt, er hat in der Vorwoche verkauft, jetzt spielen wir aber diese nachgelagerte News, das ist wieder Henne-Ei-Problematik, er hat wirklich verkauft. Und die nutzen es natürlich, hauen da erstmal rein, weil sie haben auf der Oberseite durch den Move sehr viel Shorts liquidiert, hatte ich eingangs erwähnt, über 2 Milliarden binnen weniger Tage, das waren diese Kerzen hier. Und was ist natürlich, die Leute sind, das war's jetzt, Boden ist drin, morgen Moon, das heißt den hier, was machen sie alle, sie FOMOen rein, kaufen wieder gehebelte Longs, die Market Maker sagen, danke auch, Spotvolumen ist gering, das heißt, wir können die Kiste einmal schnell runterdrücken und bedeutet im Endeffekt, sie kassieren jetzt hier gerade wieder Long-Position ab. Du könntest ja parallel mal gucken, was sagt CoinGlass, was wir jetzt in der letzten Stunde an Longs liquidiert haben bei Bitcoin. Ich würde wetten, dass das schon wieder ein bisschen was ist. Also insofern wichtig auf der Unterseite die 60.700, weil die war hier die ganze Zeit Support und wurde hier dann zu Resist, bevor wir den Move hier gemacht haben. Bedeutet, wenn wir jetzt heute noch tiefer gehen, gucken, was er macht, der an der 60.7, Denn fallen wir da wieder drunter, heißt es schnell 60 und wir sehen, 60 war tagelang auch wichtig. Ich sehe dann aber zunehmend die Gefahr, dass wir zumindest mal seitens der Market Maker die Möglichkeit sehen, ach komm, dann machen wir einen Washout, killen die ganzen Longs, die sich hier aufgebaut haben, um dann im Endeffekt in Richtung, weiß nicht, steigenden Bollinger Band zu laufen und diesem ersten Verlaufstief vom 5. Juni. Und ja, dann sind wir eigentlich zurück auf Null. Ne? Das heißt nicht, okay, wir fallen jetzt irgendwo direkt auf 50.000, sondern das bedeutet vielmehr, wir haben jetzt eine technische Erholung gesehen, da haben auch viele drauf gesetzt, dementsprechend haben viele Leute hier Longs gekauft, der Markt ist weiterhin liquiditätsgetrieben und dann wäre es im Grunde genommen ja nicht viel passiert so gesehen, sondern wir finden uns vielleicht übergeordnet weiterhin in irgendeiner Weise, wenn man das so nennen kann, Bodenbildungsphase, die ja wie gesagt noch eine ganze Weile angehen kann, Johannes, oder an weiterlaufen kann, so rum.
Ja, auf jeden Fall. Du hattest nach den Liquidationen gefragt. Also auf 24-Stunden-Basis sind wir jetzt bei 262 in der letzten Stunde. Und das ist ja da, wo Saylor quasi bekannt gegeben hat, was Sache ist, sind wir bei einer knappen 100 Millionen. Also das sind aber alle, sag ich mal, davon waren Longs 90 Millionen. Also ja, ich glaube, hier sehen wir jetzt den Großteil der Sales reinkommen. Falls ihr euch fragt, was Sache ist, Michael Saylor hat verkauft, was bedeutet das für Bitcoin? Wir haben dazu eine Menge schöner Artikel auf unserer Webseite. Mit einem Plus-Abo könnt ihr sie sogar alle lesen. Ich habe dazu ein Deep-Dive-Video gemacht letzte Woche. Schaut euch das auch gerne an, einfach auf dem YouTube-Kanal, wo wir auch diesen Podcast veröffentlicht werden. Da lohnt sich ein Blick, falls ihr das Ganze einordnen wollt und so weiter. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch dazu diese Woche noch weiter Content folgen wird. Stefan, wir müssen jetzt ein bisschen zusehen, dass wir den Podcast hier rund zu Ende bringen. Noch ein kurzer Blick auf die Datenlage für die kommende Woche. Was erwartet uns? Was wird wichtig für Anleger?
Was wird wichtig? Wir haben tatsächlich ein bisschen was. Wir haben dieses relativ ereignisarm. Wir hatten, wie gesagt, langes Wochenende in den USA, 4. Juli, 250. Unabhängigkeitstag. Wir haben zur Wochenmitte das FOMC-Protokoll der US-Notenbank, da hoffen sich logischerweise Leute, kriegen wir noch mehr Infos, was eigentlich mit unter Herrn Walsh jetzt los ist. Am Donnerstag stehen dann noch die Erstanträge auf Arbeitslosengeld, die kommen wöchentlich, sprich Arbeitsmarkt und dann noch US-Häusermarkt, gibt es da irgendwie mehr Verkäufe, weniger Verkäufe, weil US-Häusermarkt ist unglaublich wichtig für die Wirtschaft in den USA. Und dann mit Spannung, ich glaube morgen vorbis, wahrscheinlich wenn wir alle schlafen, werden die veröffentlicht, vermute ich mal. Weil ich weiß nicht, wann die Zahlen tatsächlich in Korea immer rauskommen. Die Zahlen von Samsung, die kommen morgen. Denn der AI-Trade geriet zuletzt in Stocken. Ich hatte es angesprochen, SanDisk hat 25% in der Vorwoche verloren. Selbst Micron musste trotz richtig starker Quartalszahlen, ich glaube in der Vorwoche 10% an Gewinnmitnahmen verkraften. Zumal es so wirkt, als ob einer der größten CapEx-Spender, und deswegen kriegen alle da so ein bisschen, kommen ein bisschen unter Druck, und zwar Meta, die wollen jetzt ins Cloud-AI-Business einsteigen, hört sich ja erstmal ganz gut an. Warum wollen sie das? Um nicht benötigte Ressourcen ihrer Datacenter am Markt anbieten zu können. Meta selbst freut, hat am Donnerstag 8% davon profitiert, oder Mittwoch, Donnerstag letzte Woche. Jedoch hat die Nachricht einen faden Beigeschmack, denn die News könnte dann im Endeffekt dann darauf hindeuten, dass weniger AI-Power vielleicht dann doch irgendwie benötigt wird, als von den Analysten berechnet, wenn einer der größten CapEx-Spender Meta im Endeffekt merkt, warte mal, jetzt haben wir, da bauen wir da so viel auf, brauchen wir alles gar nicht selber. Ja, wer braucht das alles? Ne? Das heißt, man baut erstmal so viel auf, um dann zu sehen, warte mal, der Markt konsolidiert sich aus. Wer braucht denn den ganzen, wer braucht diese ganzen Rechenpower? Klar, Nvidia freut sich, die verkaufen ihre Chips. Aber im Endeffekt, das hat am Gesamtmarkt, also insbesondere bei diesen Data Center Providern, erstmal für deutliche Rücksetzer gesorgt. Und logischerweise auch bei den Anbietern von Speicher und Festplatten. Speicherlösung, weil die natürlich dann denken, wie werden unsere Absätze in den nächsten Monaten und Jahren tatsächlich auf dem Niveau bleiben, wie wir sie zuletzt gesehen haben.
Jo, vielen Dank. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Für alle, die sich noch etwas Verlängerung wünschen, gibt es die Telegram-Gruppe @btcechochat, alles klein und zusammengeschrieben, wo ihr euch mit der Community austauschen könnt zu den heutigen Themen und allen anderen Sachen, was so mit Krypto zu tun hat. Nächstes Mal einschalten könnt ihr am Mittwoch um 12.30 Uhr, ich habe es vorhin schon gesagt, zu Stefans Live-Analyse, wo es natürlich auch Altcoin-Wünsche gibt, die sich Stefan dann im Chart anschaut, also fleißig kommentieren oder vielleicht schon vorab in der Telegram-Gruppe wünschen. Und außerdem noch ein wichtiger Hinweis, der Invest-Podcast nächste Woche wird nicht am Montag, sondern einmalig am Dienstag veröffentlicht. Eine Info darüber geben wir aber auch nochmal über alle anderen Kanäle heraus. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen schönen Start in die Woche zu wünschen. Ja, macht's gut.
Bis dann, ihr Lieben, bis Mittwoch. Und dann gucken wir mal, was Samsung angerichtet hat am Markt. Insofern bleibt spannend. Ciao.